Ja, herzlich willkommen an diesem Abend hier in Erfurt und ich freue mich auch, dass ich durch diesen Abend moderieren darf. Ich möchte auch sagen, es ist durchaus auch eine Kooperationsveranstaltung mit Radio Frei, weil meine Person und die Sabine, wir machen die Frauenredaktion hier bei Radio Frei und haben alle zwei Wochen eine Sendung und das ist ein offener Raum, wo wir die Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus behandeln, wo wir einen Raum für Frauen geben und wo wir vor allem auch einen Raum geben für gelingende Netzwerke, für gelingende Aktionen von Frauen und auch versuchen, ja, zu transportieren, was alles Feminismus sein kann. Und ich lade auch ganz herzlich dazu ein, kommt gerne in unsere Sendung. Wir haben den Raum und wir halten diesen Raum auch. Und das jetzt schon seit 13 Jahren. Und während ich mich durch das Buch durchgearbeitet habe, von Anke Domscheit-Berg, ich muss wirklich sagen durchgearbeitet, weil es war durchaus anstrengend, ja, es war keine leichte Kost, ist mir nochmal klar geworden, also auch in unseren Strukturen, also auch in alternativeren Strukturen, also zum Beispiel das Radio, sind es durchaus einfach auch männerdominierte Szenerien und es braucht einfach eigenständige Räume für Frauen. Dafür stehe ich nach wie vor. Dafür steht auch die Brennnessel und dafür steht offensichtlich auch die Linke immer wieder, indem sie spezifische Räume dafür eröffnet. Ich freue mich auch, dass es heute hier stattfindet und dass die Überschrift über der Veranstaltung Salon heißt. Also weil für mich verbindet sich Salonkultur durchaus mit anregenden Diskussionen. Und das ist eine Tradition, die Frauen ins Leben gerufen haben, vor, weiß nicht, 250 Jahren ungefähr. Und die Caroline von Dacheröden, Caroline, ist sie, ist eine der Vertreterinnen dieser Salonkultur. Und es wäre schön, wenn wir das weiter inszenieren und uns diesen Raum nehmen. Ja, Anke Domscheit-Berg ist, wie den meisten wahrscheinlich bekannt, sie ist Publizistin, Netzaktivistin, Unternehmensberaterin und das Thema, so wie ich es gelesen habe, wie ich es verstanden habe, einfach auch nochmal zu verstehen, Feminismus als Perspektivwechsel. Wir hatten vor ein paar Wochen hier eine Veranstaltung mit der Christine Koschmieder, da waren auch einige da, die relativ spät zum Feminismus gekommen ist, dann aber doch sich sehr klar dazu geäußert hat und sich auch dazu äußert. Und ich finde, das ist eine ganz gute Anknüpfung von der Veranstaltung heute hier. Es geht um strukturelle Ungerechtigkeit und es geht aber auch darum, wo gibt es gelingende Netzwerke und es ist ein Plädoyer für Hingucken. Wenn ich sage, ich habe mich durch dieses Buch durchgearbeitet, heißt das, dass ein Großteil des Buches besteht aus Zahlen. Und eins, was ich verstanden habe, ist, also ich habe gelesen und dachte, okay, das sind so die alten Themen des Feminismus, natürlich strukturelle Ungerechtigkeit, Frauen sind benachteiligt in allen Bereichen dieses Lebens. Und nachdem ich dann bei der Hälfte angelangt war und dachte, okay, jetzt werden die Zahlen ein bisschen weniger, kamen dann auch konkrete Lösungsvorschläge, dann habe ich mich gefreut und habe dann aber gedacht, nee, es stimmt, wir müssen genauer hingucken, wir müssen zählen und wir müssen uns der Realität stellen, weil es ist tatsächlich nach wie vor eine strukturelle Ungerechtigkeit. Und auch wenn wir viel diskutieren im Moment zu verschiedenen Themen, wir diskutieren über die Care Revolution, also über wie ist es mit der, also wie steht es um die Sorgetätigkeit in unserer Gesellschaft. Wir diskutieren über das bedingungslose Grundeinkommen. Das sind aber alles Themen, wo auch, also gerade beim bedingungslosen Grundeinkommen deutlich wird, da geht es sehr wenig um Geschlechtergerechtigkeit, weil die Care-Arbeit weiterhin von Frauen geleistet wird. Und das sind Sachen, da sollten wir uns wirklich ein bisschen Mühe geben, genauer hinzuschauen. Ein anderer Punkt ist für mich gerade ganz aktuell ein Thema, was uns wahrscheinlich alle beschäftigt, ist das Thema der geflüchteten Menschen. Das ist, finde ich, schon tagespolitisch einfach etwas, ja, was uns wahrscheinlich alle sehr berührt und beschäftigt. Und wir auch versuchen, Lösungen dafür zu finden. Und es ist natürlich sehr schade, dass wir ausgerechnet heute, ist nicht schade, es ist gut, dass wir heute hier in Erfurt sind, aber dass unser Oberbürgermeister dazu in so einer doch eine Stellung bezogen hat, die unserer Stadt nicht gut tut. Und ich möchte auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar wird am 12. November ein Fachtag im Landtag stattfinden vom Netzwerk Frauengesundheit, gemeinsam veranstaltet mit dem Landesfrauenrat, wo es um die Gesundheitsversorgung der geflüchteten Frauen geht, weil das ist ein Thema, was auch bei allen Flüchtlingsgipfeln einfach zu wenig geschaut wird, und da geht es einfach um Geschlechtergerechtigkeit, auch beim Thema geflüchtete Menschen. Ja, das Buch heißt ein bisschen "Gleich ist nicht genug, ein Weckruf", und dann habe ich immer gedacht, ja, wer soll denn eigentlich erweckt werden? Weil die Frauen, die sich damit beschäftigen, die sind ja schon ganz schön wach, und das ist eigentlich auch so mein Einstieg an dich. Was war dein Impuls, diesen Weckruf zu starten?
Also vorneweg nochmal herzlichen Dank für die Einladung, für mich ein Anlass, wieder mal nach Erfurt zu kommen. Ich fürchte, ich war tatsächlich vor dem Mauerfall das letzte Mal hier. Das ist beschämend lange her. Und es hat sich tatsächlich sehr viel verändert, muss ich sagen. Und ich werde morgen ein paar Stunden ranhängen, um es noch mehr zu würdigen. So viel vielleicht vorneweg. Ja, warum habe ich das Buch geschrieben? Es war mir tatsächlich ein inneres Bedürfnis, und zwar aus drei unterschiedlichen Gründen. Der erste Grund war, dass ich immer häufiger wahrgenommen habe, dass das Problembewusstsein eher abnimmt. Dass also ich vor allem häufiger vor jungen Frauen gestanden habe, die gesagt haben, ja, was wollt ihr denn, so die alten Feministinnen, das Problem war ein Problem der 60er, ist doch alles vorbei, wir können doch alles machen. Aus deren Sicht stimmt das ja auch. Also Schule, Studium, alles kein Problem. Ja? Und wenn sie so die ersten zwei Berufsjahre sind, auch kein Problem. Und in dem Alter waren die ja meistens noch. Das heißt, die hatten keine Ahnung, was danach heute auch noch nicht stimmt. Und es ist ein Unterschied, ob ich in den 70er Jahren weiß, da ist eine Wand, gegen die ich renne, dann kann ich mir nämlich so einen Helm aufsetzen und Knieschützerchen anziehen und so, oder ob ich heute komplett blind drauf zufahre und ungeschützt drauf bretter. Beides ist natürlich schlimm. Aber ich finde jedenfalls nicht, dass das heute eine weniger schlimme Situation ist, nur weil man sich einredet, diese Barrieren sind nicht da. Und in dem Moment, wo man ein Problem nicht mal erkennt als Problem, kann man es natürlich auch erst recht nicht beseitigen. Deswegen war mir das ganz wichtig, und auch deswegen kommen einfach so viele harte Zahlen drin vor, im ersten Teil von drei Teilen. Sind auch alle mit Quellen versehen, ja, ganz viele kleine Fußnötchen für die, die wissen wollen, wo hat sie sich die Zahlen aus dem Hut gezogen. Man soll das also überprüfen können, nachlesen können, man soll die Studienbedingungen nachgucken können und das Ganze möglichst objektiv selbst beurteilen können, dass wir eben wirklich noch, und das ist der Untertitel des Buches, sehr weit weg sind von Geschlechtergerechtigkeit als Zustand. Der zweite Grund, warum ich es geschrieben habe, dass ich nicht nur einen Mangel an Bewusstsein wahrgenommen habe, sondern gleichzeitig massive Rückschritte in etlichen Bereichen. Also mein Sohn ist jetzt 15 Jahre alt, und ich verfolge deswegen seit 15 Jahren etwas bewusster, was zum Beispiel mit Kindern so passiert. Und als ich für meinen Sohn im Jahre 2000 Babyausstattung gekauft habe, da gab es noch relativ normale Babygeschäfte. Und mit normal meine ich, da gab es Rot und Grün und Blau, es gab also durchschnittliche Farben. Und die vorherrschende Farbe für Kinderwagen war irgendwas ganz Dunkelbuntes, damit man die Dreckspritzer von der Straße nicht so leicht sieht. Also grau in unterschiedlichen Mustern mit Streifchen und Karos war eine sehr häufige Kinderwagenfarbe. Das ist ja fast ausgestorben. Heute sind die ein bisschen höher gerutscht mit diesen langbeinigen Kinderwagen, können wahrscheinlich sich deswegen auch mehr bunt leisten, aber bunt sind sie nicht, sondern sind rosa und hellblau und relativ wenig dazwischen. Und bei der übrigen Ausstattung ist es halt genauso. Und ich kann, also das war definitiv vor 15 Jahren nicht so, dass auch die Fläschchen und das Wickelzeug und was weiß ich, also wirklich alles, was Babys, Neugeborene umgibt, die garantiert keinerlei Präferenzen haben, dass das so massiv gegendert war. Das wird immer krasser, also bis zum Senf und bis zum, neulich hat mir einer einen Link geschickt zu Scheibenwischern in Männlein und Weiblein. Also da fehlt dann ja inzwischen auch jegliche Logik. Das ist einfach nur ein Marketinginstrument, um Zeugs ins Volk zu drücken, sonst nichts. Aber dieses massive, uns immer wieder eindrehen, unsere Bedürfnisse sind selbst beim Scheibenwischen unterschiedlich, dagegen muss man, glaube ich, wirklich was machen und sich nicht so diesen Marketing-Milliarden so ausliefern selber. Der dritte Grund, warum ich es geschrieben habe, ist, dass ich zwar wahrnehme, dass mehr oder weniger mit dem Beginn des Aufschreis so 2013 die Debatte intensiver geführt wird. Also man redet mehr über das Thema als in den Jahren davor, was gut ist. Aber man redet zunehmend polarisierend darüber. Also es sind sehr oft Lagerschlachten, wo alle so gegenseitig so Fingerpointing machen und immer ist irgendwer anders schuld. Und ich persönlich glaube, es führt zu gar nichts. Also außer zu mehr Polarisierung, und das löst keine Probleme. Wir können ein großes, komplexes Problem, und um ein solches handelt es sich, nur gemeinsam lösen. Nicht die Frauen gegen die Männer und die Männer gegen die Frauen, das bringt gar nichts. Davon abgesehen haben wir ja tatsächlich auch alle was davon. Aus dem Grunde habe ich mein Buch auch in 3 Teilchen aufgeteilt. Ja, aller guter Dinge sind ja 3. Das erste, die kleine Faktenschlacht, wo ich also einmal querbeet über alle möglichen Themen hinweg von Arbeit und Geld, Vermögen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sexismus, Gewalt, Medien, also einmal so alles abgehakt, um auch zu zeigen, es ist nicht ein punktuelles Problem, es sind nicht Frauen in Aufsichtsräten und sonst nichts, ja, sondern es geht wirklich über die komplette Gesellschaft, egal welchen Bereich ich angucke, überall ist praktisch so ein bisschen Steinzeit. Im zweiten Teil möchte ich diese klassischen Argumente dieser Schulddebatte aufgreifen. Und habe also mir da so Klassikerbeispiele, ja, weiß ich, bei Gehalt, ihr müsst nur besser verhandeln, dann ist das alles selber schuld, ne. Also mal sind die Frauen schuld, mal sind die Männer schuld, dann ist es wieder nur der Staat schuld, wegen keine Kindergärten und so, und dann ist wieder irgendwas anderes. Also die nehme ich mir einzeln vor, bis hin zur Biologie, da lese ich auch ein kleines Beispiel vor, weil die Gene sind ja schuld, ne. Also das nehme ich alles ein bisschen auseinander, man wird in den meisten Fällen feststellen, so kleine wahre Kerne sind ja irgendwo dran, aber so schwarz-weiß ist es halt nicht. Es gibt nicht die eine einfache Antwort. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, zu zeigen, dass es ein differenziertes Problem ist, das ich auch nicht einfach lösen kann. Und ums Lösen geht es im dritten Teil. Da geht es darum, ja, wie kommen wir denn jetzt von A nach B, nachdem wir einmal erkannt haben, ja, Problem ist groß, irgendwie ist keiner schuld und alle. Und was machen wir jetzt damit? Ja? Also der dritte Teil, der versucht, Anregungen zu geben, was man denn nun tatsächlich machen kann und wer das so alles ist. Und die Antwort ist natürlich ganz kurz gefasst, wie alle irgendwo. Da, wo wir uns halt gerade so befinden, aber natürlich kriegt auch Politik Hausaufgaben vorerzählt, es kriegt die Wirtschaft Hausaufgaben erzählt, die Medien, aber auch jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann, weil ich wirklich glaube, dass wir da alle was dran tun können. Und nach dieser langen Vorrede, wenn da jetzt keine spezifische Frage folgen würde, was sie offensichtlich tut, würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ich habe mir das so gedacht, dass ich ab und an mal eine Stelle vorlese und zwischendurch vielleicht ein bisschen was erzähle, da wo ich es nicht vorlese. Zum Beispiel aus dem ersten Teil bei Arbeit, vielleicht sollte ich noch eins vorneweg schieben. Ich bin ja tatsächlich auch so ein Zahlenmensch, ja? Und was ich mir immer gewünscht habe, woanders, weil ich viel zu diesen Themen auch gesprochen habe und immer musste ich neu recherchieren und habe mir dann Wolf recherchiert, was ich mir immer gewünscht habe, aber nirgendwo gekriegt habe, habe ich an den Anfang des Buches gestellt. Nämlich ein paar Seiten, die habe ich die nackten Fakten genannt. Die sind sortiert nach 0-5%, nach 6-10% und so weiter. Man kann sich also ungefähr vorstellen, was das ist. Und ich habe da auch mal ein paar Zahlen reingeschrieben, die man jetzt nicht überall liest. Also stehen auch Frauen in Vorständen da irgendwo, aber eben auch zum Beispiel 1,5% aller Chefdirigenten in Deutschland sind Frauen. Eine Zahl, die einem nicht so jeden Tag begegnet. Und wenn man sich mal die 53 öffentlich-rechtlichen Banken anguckt, in Klammern 100% Staatsbesitz, da sitzen in den Vorständen halb so viel wie in den DAX 30 Unternehmen, nämlich 2,5%. Und das ist schon sehr peinlich, finde ich. Es gibt auch nur 4% hauptamtliche Bürgermeisterinnen in Deutschland, schon seit langer Zeit, verändert sich gar nicht. Und wenn wir uns Kommunalpolitik angucken, ist es generell ein Trauerspiel. In Landkreistagen sitzen auch nur 10% Frauen mit Mandaten. Und das sind Zahlen, auch die begegnen einem sehr, sehr wenig. Also man hört so Bundestag, das kriegt man immer mal mit, wie viel da sitzen, aber diese Zahlen nicht. Und wenn wir hören, Frauen sind immer erfolgreicher in Bildung, dann stimmt das für die unteren hierarchischen Stufen. Aber bei den C4-Professoren sind es auch nur 11%. Ja, eine Zahl, die ich besonders tragisch finde, also ich werde daraus kein Stück vorlesen. Es ist mir aber ein ganz besonders wichtiges Thema in dem Buch, wie sehr uns Bilder prägen. Also in Medien, in Filmen, in Büchern, schon in Schulbüchern. Also das hat großen Anteil in diesem Buch. Ich werde stellvertretend vielleicht nur mal eine Zahl nennen. 24% weibliche Hauptfiguren im Kinderfernsehen der ARD sind weiblichen Geschlechts. Das heißt, 3/4 sind männlichen Geschlechts, was also Jungs und Mädchen schon sehr früh beibringt, dass Mädchen nichts zu sagen haben, Frauen auch nicht. Und da haben wir noch nicht darüber geredet, was die sagen und in welchem Kontext, sondern wirklich nur rein quantitativ, sie kommen zu 75% gar nicht vor. Und das ist schon sehr traurig. Also vielleicht so viel aus diesen kleinen Zahlenkolonnen, die man also praktischerweise vor dem eigentlichen Anfang des Buches findet, damit man sich nicht mehr den Wolf recherchieren muss, so wie ich. Und da gibt es natürlich auch die Quellen hinten dran. Ja, es gibt ein Kapitel, das nennt sich Arbeiten im Patriarchat. Das passt, glaube ich, besonders gut auch zu unserem einladenden Linken. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Geld beschäftigt, weil es gibt natürlich eine Zahl, die wir jedes Jahr 1000-mal hören, der Gehaltsunterschied, der ja Bruttostundenlöhne vergleicht, der ist auch total wichtig. Was man seltener hört bei diesen 22%, ist die extreme Spreizung in Deutschland. Und ich habe auch viel Fokus immer auf Ost-West-Unterschiede gelegt, weil das ist wirklich, als würde man Nordpol mit Südpol vergleichen, obwohl die sind sich wahrscheinlich sogar noch relativ ähnlich von den Pinguinen abgesehen. Aber sagen wir mal vielleicht, als würde man Finnland und Italien vergleichen, das trifft es für dieses Beispiel vielleicht etwas besser. Da haben wir MacPom als bestes Land, das hat nur 4% Gehaltsunterschied. Und Baden-Württemberg kommt auf 27. Also da liegen wirklich extreme Welten dazwischen. Wenn man das mal in einem Europa-Ranking einsortiert, dann wäre MacPom sozusagen glorios an der Spitze. Und Baden-Württemberg wäre dann so ganz weit unten. Aber was sehr viel weniger in der öffentlichen Debatte stattfindet, ist das Gespräch darüber, was denn ein Bruttostundenlohnunterschied tatsächlich bedeutet. Weil wir verdienen ja nicht nur einen Bruttostundenlohn, sondern einen Monatsgehalt. Und daraus wird ein Jahresgehalt. Wer hat denn schon mal von 37% Brutto-Jahresgap gehört? Die kommen eigentlich gar nicht vor. Und was passiert, wenn ich dieses Gap jedes Jahr habe und werde alt? Dann entstehen daraus 57% Rentengap. Davon redet auch keiner. Wir hören öfter mal Altersarmut, wir hören auch öfter, Altersarmut ist weiblich, aber diese Zahl von 57%, die genauso präsent sein müsste wie diese 22% Gehaltsunterschied, die hören wir nicht. Das sind aber die Zahlen, die am Ende viel mehr zählen, weil ich bezahle ja nicht von einem einzelnen Bruttostundenlohn meine Miete und alles andere, sondern von dem, was ich tatsächlich im Portemonnaie habe, wenn ich nach Hause komme. Und deswegen habe ich also viel Wert auch auf diese Gelderzahlen gelegt. Ich finde es auch nicht trivial, dass wenn man sich Haushaltsgruppen anguckt, die vermögendste Haushaltstyp Deutschlands ist ein alleinstehender älterer Herr. Der hat ein Vermögen von über 150.000 Euro. Den ärmsten Haushaltstyp können wir uns alle selber denken, da müssen wir nicht mal nachgucken. Das sind Alleinerziehende, in Klammern zu 90% handelt es sich um Frauen. Und fast die Hälfte von denen hat ein Vermögen von genau 0% oder 0 Euro, trifft es besser. Ja, also ich finde Geld ein sehr wichtiges Thema, lese ich aber, wie gesagt, gerade nicht vor. Was ich gerne vorlesen wollen würde, ja, da sind so viele Zahlen, die beim Vorlesen noch ein bisschen langweilig, anstrengend zum Zuhören. Ja, was ich jetzt als nächstes mal vorlesen würde, ist ein Kapitel, das nennt sich Sexism Sells. Da geht es um dieses Marketing-Thema. Perfektes Paar. Medien und Sexismus. Nirgendwo können wir der Werbung entfliehen. Zahllose Werbeeindrücke wirken jeden Tag auf uns, von Plakaten, aus Zeitschriften, Fernseh- oder Radiowerbung. Als Wurfsendungen im Briefkasten, in Schaufenstern, auf Verpackungen, Bussen und Autos sowie online, einfach überall. So sind selbst Kinder in Deutschland jährlich der Wirkung von 20.000 bis 40.000 Werbespots ausgesetzt. Und Werbung hat selbstverständlich eine Wirkung. Sonst würden Unternehmen überall auf der Welt nicht Milliarden dafür investieren. Etwa 25 Milliarden Euro allein in Deutschland. Die Autorinnen des Buches Die Rosa-Hellblau-Falle, Almut Schnering und Sascha Werlan, bringen es in ihrem sehr empfehlenswerten Werk treffend auf den Punkt. Zitat. Den größten Einfluss auf unseren vermeintlich persönlichen Geschmack hat die Werbung. Sie schafft willkürlich Kategorien, innerhalb derer möglichst alle gleich sind, das Gleiche mögen und das Gleiche wollen. Rosa Senf und solche Sachen. Hersteller, Zitat Ende, Hersteller von Kinderkleidung oder Spielzeug haben wohl gegrübelt, wie sie ihre Umsätze trotz schrumpfender Geburtenraten weiter steigern können. Ihre Strategie: Zielgruppen nach Geschlecht aufzuspalten und in der Werbung den altbekannten Stereotypen gemäß zu adressieren. Angeblich werden nur angeborene Unterschiede angesprochen. Alles klar. Weibliche Babys haben selbstverständlich einen ganz natürlichen Hang zu rosafarbenen und männliche Babys zu hellblauen Stramplern und Lätzchen. Was für ein himmelschreiender Unfug. Mädchen und Jungen lernen früh, welche Spiele, Kleidung oder welches Verhalten ihrem Geschlecht angemessen ist. So ist ein richtiger Junge, so ein richtiges Mädchen. Und weil Kinder die an sie gestellten Erwartungen erfüllen möchten, entsprechen sie dem Werbedruck und wünschen sich genau das, was die Industrie ihnen gern verkaufen möchte. Prinzesschen und Pferdchen für das Mädchen, Monster- und Technikbaukästen für den Jungen. Aber was passiert, wenn Kinder diesen Erwartungen nicht entsprechen wollen? Immer wieder gibt es etwa Mädchen, die sich mit Briefen bei Unternehmen wie Lego darüber beschweren, dass das für sie vorgesehene Spielzeug langweilig ist, dass es bei Lego kaum weibliche Minifiguren gibt, die spannende Dinge tun. Immerhin haben Mädchen noch gewisse Spielräume, wenn sie ihre rosa Nische verlassen möchten. Sie können auch normale Überraschungseier kaufen und Lego für Jungs. Wenn sie Schuhe für Jungs tragen, wird das vermutlich keiner merken, weil es einfach funktionale Schuhe sind. Wenige Mädchen werden von jungen Bildern auf einer Verpackung abgeschreckt, denn sie sind es gewöhnt, dass Jungen auf allem Möglichen drauf sind, was nicht ausschließlich für Mädchen ist. Umgekehrt haben Jungen diese Freiheit praktisch nicht. Ist ein Spielzeug oder Kleidungsstück als Mädchenvariante gestaltet und ein Junge möchte es benutzen oder tragen, muss er leider damit rechnen, gehänselt zu werden. Selbst die eigenen Eltern sind verunsichert. Manche haben sogar Angst, ihr Sohn wird schwul, wenn er Mädchensachen verwendet. Im Kindergarten und in der Schule wird es oft Bemerkungen geben. Aber warum ist das so? Dahinter steckt die tief verwurzelte Vorstellung von einer Hierarchie der Geschlechter. So wurde den AutorInnen von Die rosa-hellblaue Falle von einer Vertreterin von Kosmos erklärt, dass deren, Zitat, Produkte, Spiele oder Experimentierkästen, die sich an Mädchen und Jungen richten, niemals nur mit einem Mädchen auf dem Cover beworben werden. Mädchen akzeptierten auch ein Produkt, auf dem ein Junge abgebildet ist. Bei Jungen dagegen stoße das auf Ablehnung. Sie seien nur interessiert, wenn auch oder ausschließlich Jungen abgebildet seien. Zitat Kosmos Ende. Für ein Mädchen gilt es als Aufwertung, wenn es mit Jungsdingen assoziiert wird. Ein Mädchen ist cool, wenn es auf Bäume klettert, den Todesstern aus Lego baut oder einen Roboter programmiert. Ein Junge ist dagegen total uncool, wenn er sich mit Mädchendingen abgibt, weil das als Abwertung verstanden wird. Es scheint einer Erniedrigung des Jungen mit Mädchenspielzeug zu spielen, Mädchenkleidung zu tragen oder als Erwachsener in einem typischen Frauenberuf zu arbeiten. Deshalb sind Jungen viel häufiger als Mädchen Ziel von Angriffen, Herabsetzungen und Spott, wenn sie rollenstereotype Verhaltensmuster verlassen. Und deshalb hüten sich so viele Jungen davor. Ein männlicher Teenager erzählte mir begeistert von seinem Schülerpraktikum in einem Kindergarten. Die Kinder hätten ihn geliebt. Ihm hätte es großen Spaß gemacht. Nein, wehrte er meine Frage ab, niemals im Leben würde auch nur darüber nachdenken, daraus einen Beruf zu machen. Jungs machen sowas nicht. Die würden dafür ausgelacht. Auch wenn er, sagte er, das bestimmt super gut könnte. Von freier Wahl und freien Entscheidungen kann man da nicht mehr wirklich reden. Auf die Mehrheit wirkt die Werbung genau so, wie sie es soll. Sie zwingt uns in Schubladen, die ein standardisiertes Verhalten vorschreiben. Sie vermittelt uns, worauf es bei einer Frau wirklich ankommt. Nicht schlau muss sie sein, nicht erfolgreich im Beruf, nicht selbstbewusst. Mädchen lernen früh, was heute vermeintlich eine Frau ausmacht. Sie soll sexy und attraktiv sein, um Männern zu gefallen. Unrealistisch dünne und makellose Models in spärlicher oder fehlender Bekleidung, oft in aufreizenden Posen, helfen der Wirtschaft, alles zu verkaufen. Vom Bier über Autos bis zu Baudienstleistungen oder Deos. Die Frau dient als sexy Deko. Meist ist sie nicht einmal als ganzer Mensch abgebildet. Es fehlen häufig gerade die Körperteile, die sie als Persönlichkeit erkennbar machen. Der Kopf und ihr Gesicht. Was letztendlich dahinter steckt, es geht nicht um die Frau als Individuum, sondern allein um äußere Merkmale. Sie wird objektifiziert zu einem Gegenstand, der einen anderen Gegenstand aufwerten soll. Auf YouTube kann man sich nachgestellte Werbefilmchen ansehen, in denen Männer die Rollen von Frauen in den echten Werbespots spielen. Das Ergebnis ist absurd. Jeder findet es befremdlich, wenn sich ein Mann auf einem Bett lüstern in Kartoffelchips riekelt, dann aufreizend in einen Chip hineinbeißt. Den echten Spot mit einer Frau fanden die Mehrheit der Betrachter wohl völlig normal. Normal bedeutet hier der Norm entsprechend, die die Werbung erzeugt, indem sie Rollenklischees unablässig wiederholt. Aber solche Normen machen krank. Essstörungen sind ein wachsendes Problem, gerade bei jungen Mädchen und Frauen. Sie sind die tödlichste psychische Erkrankung. Und das ist leider wirklich wahr. Noch nie waren so viele Mädchen mit ihrem Körper und ihrem Aussehen unzufrieden. Schon viele Grundschulmädchen machen Diäten. Teenager denken über Schönheitsoperationen nach. Sie vergleichen ihr Spiegelbild mit einem Photoshop-Ideal, das in vielen Fällen nicht einmal lebensfähig, ganz bestimmt, aber nicht gesund wäre. Werbung vergiftet das Körpergefühl und das Selbstverständnis von Mädchen und Frauen. Eine gigantische Industrie vermarktet ihre Produkte mit der Strategie, Millionen Frauen zu verklickern, wie defizitär sie sind. Und wie der Erwerb von irgendetwas dieses vermeintliche äußerliche Defizit verringern könnte. Ein perfides System. Um das Grundrauschen konkurrierender Werbung zu durchdringen, werden Werbedarstellungen immer expliziter, immer drastischer, bis hin zu Darstellungen sexualisierter Gewalt. Der Werberat unternimmt dagegen fast nichts. Von dem mit großer Mehrheit männlich besetzten Gremium gibt es bei Beschwerden gern den Rat, das Ganze doch mal von der ironischen Seite zu sehen. Tatsächlich jedoch birgt diese Art objektifizierender, hypersexualisierter und frauenabwertender Werbung auch eine große Gefahr. Denn die Abwertung und Entmenschlichung einer Bevölkerungsgruppe führt dazu, dass direkte Diskriminierung und physische Gewalt gegen diese tolerierbarer werden. Mechanismen, die man von Rassismus kennt, lassen sich auch auf Sexismus übertragen. So wie Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe Opfer von Gewalt werden, sind auch Frauen allein aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit Gewalt ausgesetzt. Dazu gibt es dann mehr in einem eigenen Kapitel. Werbung ist nicht harmlos. Mehr denn je erzeugt Werbung eine Kultur der extremen Geschlechterdifferenzierung und Abwertung von Frauen. Sie basiert zugleich auf einem negativen Männerbild und schreibt es fort. Sie prägt so Stereotype und behindert direkt eine gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, wenn sie nicht in den meisten Fällen sogar zu einer Verschlechterung beiträgt. Ja, das war's zu Werbung. Es geht, wie gesagt, in dem Buch auch um das traurige Kapitel Gewalt, Sexismus und Gewalt, also körperliche Gewalt, ganz platt gesprochen. Und es ist ja schon interessant, dass zwar die Mehrzahl der Opfer und Täter in Deutschland männlichen Geschlechts sind, aber die Opfer, die dargestellt werden in Medien, egal welchen Medien, ja, Fernsehen, Zeitung, alles, davon sind über 60% weiblich, was eigentlich gar nicht zusammenpasst. Es gibt sie übrigens sehr wenig als Expertinnen. Da zieht man sie wieder ab. Da kommen sie seltener vor als im realen Leben und beim Opferstatus ist genau andersherum. Ich will nicht zu viele Zahlen zitieren, aber eine, die mich persönlich bei der Recherche besonders erschüttert hat oder vielleicht sogar am meisten, ist eine Zahl der Weltgesundheitsorganisation, die weltweit davon ausgeht, dass 38% aller weiblichen Mordopfer von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht worden sind. Was wir so aus der Regionalzeitung als Familiendrama gern vorgesetzt bekommen, was aber trotzdem Mord und Totschlag ist, nur in den eigenen vier Wänden.
Ja.
Der Tatort, an dem die meisten Frauen sterben, ist die eigene Wohnung, nämlich zu 70%. Und das finde ich sehr gruselig. In den USA sind es 1000 Frauen jedes Jahr. Das heißt, alle ungefähr 33 Monate sterben da einmal so viele Frauen wie bei 9/11. Und wenn man sich überlegt, zu was 9/11 alles für Konsequenzen geführt hat, sogar weltweit, Überwachungsskandale und solche Geschichten, wie viele Milliarden da in Heimatschutz und was die da alles aufgebaut haben, investiert worden sind und wie viel gar nichts investiert wird, um die gleiche Anzahl Todesopfer alle 3 Jahre zu verhindern, nur weil sie regelmäßig passieren und uns so normal vorkommen. Das ist also auch was, wogegen ich versuche anzuschreiben, das als normal wahrnehmen von untragbaren Zuständen, nur weil sie schon eine Weile so sind, wie sie sind. Sie werden dadurch nicht akzeptabler und manchmal muss man sie mit solchen drastischen Vergleichen uns einfach wieder anders wahrnehmen lassen. Ich würde gerne zu dem zweiten Teil was erzählen, nämlich 2 Beispiele vorlesen aus dieser klassischen Schulddebatte. Also ich habe da abgefrühstückt, ja, die Frauen sind schuld, Männer schuld und Rahmenbedingungen schuld und Biologie schuld und so weiter. Und 2 davon, da möchte ich mal, jeweils gibt es natürlich viele Unterthemen, Und eins möchte ich aus dem Kapitel Frauen sind selber schuld rausgreifen, nämlich wir sprachen darüber schon, ich sprach darüber schon, Gehaltsunterschied. Frauen sind ja selber schuld, weil sie verhandeln ja nicht und ja, was soll man da machen? Man kann sie ja nicht zwingen. Und was darin richtig oder falsch ist, möchte ich in einem kurzen Text vorlesen. Realitätscheck, fangen die immer an. Gehaltsunterschied, einfach besser verhandeln. Tatsächlich haben geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede oft eine Ursache im Einstellungsgehalt, was Frauen gleich in mehrfacher Weise benachteiligt. Ihr Dilemma, wie sie es machen, machen sie es verkehrt. Das kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Ne? Arbeiten gehen, Rabenmutter, nicht arbeiten gehen, Hausmutchen, immer falsch. Hier auch. So wird Frauen häufiger weniger Gehalt geboten, weil man sie für billiger auf dem Arbeitsmarkt hält oder weil man antizipiert, dass sie sich mit weniger Gehalt zufrieden geben. Frauen wissen das aber oft nicht, denn Gehälter sind nicht transparent. Gehaltsverhandlungen spielen daher eine wichtige Rolle. PersonalerInnen bieten innerhalb der möglichen Gehaltsbandbreite tendenziell ein unteres Gehalt an, um Raum für Verhandlungen zu lassen. Leider verhandeln Frauen dann aber tatsächlich nennenswert seltener als Männer. Nach Untersuchungen an der Carnegie Mellon University in den USA haben deren männliche Masterabsolventen 8-mal so häufig wie die weiblichen versucht, ihr Einstiegsgehalt höher zu verhandeln. Verhandelte Gehälter liegen häufig über dem ersten Angebot. Akzeptieren Frauen also das erste Angebot, ist der Grundstein gelegt für ein lebenslang geringeres Gehalt. Denn auch alle künftigen prozentualen Gehaltserhöhungen wirken sich geringer aus. Die Krux? Erstens werden bei Gehaltsverhandlungen komischerweise Forderungen von Frauen seltener akzeptiert. Und zweitens, und das ist das Schlimmere, kriegt Frau im ungünstigsten Fall den Job gar nicht mehr. Denn verhandelnde Frauen werden weniger gern eingestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Frau nicht mehr einstellen möchte, nur weil sie ihr Gehalt nach oben verhandeln wollte, ist mehr als 5-mal so hoch wie bei einem Mann. Man findet sie unsympathischer und wünscht sich seltener als Arbeitskolleginnen, offenbar, weil sie gegen stereotype Erwartungen verstoßen. So fand auch Microsoft-CEO Satya Nadella, dass es gut für das Karma von Frauen sei, genauso hat er sich wörtlich ausgedrückt, wenn sie nicht um eine Gehaltserhöhung verhandelten. Diesen absurden Rat äußerte er 2014, also nicht vor 50 Jahren, ausgerechnet auf einer Konferenz für Frauen in der IT. Hat sich später dafür entschuldigen müssen, aber das macht den Satz nicht rückgängig, weil er zeigt, wie manche Menschen denken. Bei all dem darf man jedoch nicht vergessen, dass es bei einem hohen Anteil von Arbeitsverhältnissen überhaupt keine Gehaltsverhandlungen gibt, weil Tariflöhne bezahlt werden oder weil MitarbeiterInnen sowieso nur einen Friss- oder Stirblohn erhalten. Die generell niedrigeren Löhne, tariflich und ohne Tarifbindung, in Branchen mit hohem Frauenanteil, werden durch individuelles Verhandlungsgeschick sicher auch nicht steigen. Eher könnte man da die Frage nach effektiveren gewerkschaftlichen Vertretungen stellen. Fazit: Ja, Gehaltsverhandlungen tragen zum geschlechterbezogenen Gehaltsunterschied bei. Aber das betrifft nur einige Arbeitsverhältnisse und verhandelnde Frauen schmälern sogar ihre Aussicht auf den Job. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera. In fehlendem weiblichem Verhandlungsgeschick die Ursache für Gehaltsunterschiede zu sehen, ist daher einfach, aber falsch. Ja, und ein zweites Beispiel. Eins, was ich besonders gerne mag: die Steinzeit. Weil ich habe ja öfter auch zu diesem Text, also zu diesem Thema habe ich ja, wurde ja erwähnt, mit Publizistin öfter geredet und geschrieben. Und wenn ich irgendwas geschrieben habe und es ist online, da gibt es ja diese berühmten Kommentarspalten, die man ja eigentlich niemals nicht lesen soll, sagt zumindest mein Mann, und da hat er recht. Ich mache es manchmal trotzdem, man hört ja nicht immer auf die Männer. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gelesen habe mit dem in der Steinzeit und 300.000 Jahre, die kennt sich ja nicht mal aus mit der Steinzeit, kann man nicht rückgängig machen oder ausblenden, und da kommen wirklich die lustigsten Sachen, deswegen kann man es manchmal doch lesen. Zum Beispiel, die rosa Vorliebe liegt daran, dass die Frauen ja immer die Beeren gesammelt haben, die man rosa leuchtend im Gras besser erkennen konnte. Die haben noch nie Blaubeeren gesammelt, aber egal. Auch dass Rosa erst seit knapp 100 Jahren mit Frauen und Weiblichkeit assoziiert wird, wissen wir auch nicht. Für diese Menschen habe ich dieses Kapitel geschrieben. Und für alle, die eine gute Argumente brauchen, wenn sie mal wieder sowas hören. Biologie und Steinzeiterbe, das sind die Ursachen. Realitätscheck, jagende Manager, sammelnde Hausfrauen. Ja, für vieles muss die Steinzeit herhalten. Gegen angeborene Unterschiede und unsere jahrtausendealte Prägung sollen wir machtlos sein. Bleiben also Männer auf ewig die Jäger und Frauen die Hüterinnen des heimischen Feuers? Anthropologie und Archäologie können eine ganze Menge nachweisen, welche Werkzeuge wann und woraus gefertigt wurden und wozu sie vermutlich benutzt wurden. Aber wer sie gefertigt hat und wer sie vor tausenden von Jahren in der Hand hielt, lässt sich bisher kaum belegen. Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Für das soziale Leben der frühen Menschen fehlt es an belastbaren Erkenntnissen. Die haben wir bekanntlich nichts aufgeschrieben. Dass überall behauptet wird, Frauen hielten nur das Feuer in der Höhle im Gang, hüteten nebenbei die Kinder und sammelten hier und da eine Handvoll rosa Beeren, während die Männer ihr Leben beim Erlegen von Säbelzahntigern riskierten, heißt noch lange nicht, dass das auch so war. Die prähistorische Archäologie als Wissenschaft entstand im 19. Jahrhundert, einer Zeit, in der sich im Bürgertum die Geschlechterrollen im traditionellen Sinne manifestierten, also die Zuordnung von Frauen zur häuslichen Sphäre und die der Männer zur externen Arbeitswelt als Familienernährer. Kein Wunder, dass dieser Umstand eine Auswirkung auf die Interpretation prähistorischer Funde hatte. Stereotype wirken wie eine Brille. Wer eine Brille mit grünen Gläsern trägt, dem erscheint die Welt grünlich. Wer mit der Überzeugung einer binären Aufteilung der Menschen in Männer und Frauen mit feststehenden Kompetenzen, Stärken und Rollen auf die Welt schaut, der sieht diese Überzeugung allem bestätigt, auch wenn die Faktenlage das nicht hergibt. Im Übrigen waren und sind auch Anthropologen überwiegend Männer. Nur Männer waren die Jäger. Eine in der Öffentlichkeit kaum umstrittene Behauptung. Trotzdem ist sie gewagt, denn ob nur oder vorwiegend Männer in der Steinzeit jagten, weiß kein Mensch. Die Paläoanthropologin Miriam Heidle, Forscherin an der Universität Heidelberg, verweist auf zahlreiche Belege für jagende Frauen aus aller Welt. In manchen Gesellschaften jagte die Mehrheit der Frauen und ihre Beute waren keineswegs nur kleine Tiere. Auf den Philippinen gibt es ein Volk, die Akta, wo Frauen noch heute alles bis zum Hirsch jagen, selbst mit Kind auf dem Rücken und schwanger. Aber von solchen Studien wird nicht viel geredet. Sie stellen Stereotype in Frage und nehmen uns eine der häufigsten Ausreden weg. Steinzeitmänner stellten Werkzeuge aus Feuerstein her, Steinzeitfrauen nähten Fellklamotten. Ötzi, der Eiszeitmann, der vor etwa 5250 Jahren bei der Überquerung der Alpen umkam, hatte sein eigenes Nähset dabei. Und an einem Grab, in dem vor mehr als 4500 Jahren in Stetten an der Donau eine junge Frau bestattet wurde, fand man als Grabbeigaben Utensilien zur Herstellung prähistorischer Werkzeuge. Feuersteinmesser, Schleifstein, Knochenrohstoff und fertige Knochenpfriemen. Die Paläontologin Linda Owen entdeckte bei jüngeren arktischen Völkern in Nordamerika, die noch als Jäger und Sammler lebten, dass dort auch Frauen jagten und Werkzeuge herstellten aus Stein und Knochen. Es ist heute auch längst wissenschaftlicher Konsens, dass viele Jagden als Treibjagden stattfanden, für die man viele Menschen unabhängig vom Geschlecht brauchte. Sogar Kinder haben damit gejagt. Heute, wenn man das so macht. Damals wissen wir es ja nicht. Ne? Neue Funde wiesen nach, dass schon vor tausenden von Jahren feine Netze für die Netzjagd verwendet wurden. Damit wurde vermutlich nennenswerte Anteile der Fleischbeute gefangen. Es gibt keinerlei Grund anzunehmen, dass Frauen daran nicht beteiligt waren. Davon mal ganz abgesehen, die moderne Hirnforschung bescheinigt unserem Gehirn eine erstaunliche Plastizität, also die Fähigkeit durch Training und Erfahrung, seine Strukturen zu verändern. Diese Plastizität ist eine feine Sache, denn sie bedeutet, dass wir selbst bei bestimmten Prägungen, individuellen Entwicklungen in hohem Maße steuern können. Fazit: Die Lebensrealität der Steinzeit war offensichtlich vielfältiger, als wir das bisher glaubten, auch in Sachen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Außerdem ist das menschliche Gehirn zu enormen Anpassungsleistungen in der Lage. Die Steinzeit kann man also für mangelnde Geschlechtergerechtigkeit heute beim besten Willen nicht verantwortlich machen. So, das war so ein Aufräumen mit zwei klassischen Du bist Schuld-Argumenten und da gibt es noch etliche andere. Im Teil 3, da geht es mir dann um das Konstruktive. Man kann ja schlecht nur ein Problem beschreiben, wie schlimm das alles ist, wer jetzt wirklich dran schuld ist, mehr oder weniger, sondern man muss ja sich auch damit beschäftigen, wie kommen wir denn von diesem unbefriedigenden Zustand in einen, den wir haben wollen, nämlich einen Zustand der Geschlechtergerechtigkeit, der für alle besser ist, nicht nur für Männer und Frauen, und das sei wenigstens einmal erwähnt, für alles, was dazwischen ist, denn so wie näher ist es ja sowieso nicht. Inzwischen haben wir das ganz viele begriffen, Der Einfachheit halber sagt man meistens trotzdem Männer und Frauen, aber ich meine explizit alle anderen mit. Deswegen habe ich übrigens auch das Sternchen verwendet, so als Platzhalter für alles andere, was es sonst noch so gibt. Ja, bei Politik, da schreibe ich dann über die Klassiker von, weiß ich, Ehegattensplitting und diese Mitversicherung, aber auch von dieser Initiative von Manuela Schwesig, fand ich hochinteressant. Die kam irgendwie eine Woche, nachdem mein Buch rauskam, kam sie mit dieser Initiative von Transparenz bei Gehältern. Also ich bin ja eine Transparenzfanatikerin. Ich glaube wirklich, dass man ganz viele Probleme mindestens in Teilen lösen kann, wenn mehr Menschen genauer Bescheid wissen über das Ausmaß und die Beschaffenheit eines Problems. Und wenn mehr Menschen wüssten, dass Herr A rechts und Herr B links von mir für die gleiche Arbeit mehr verdienen, dann würden sich die Frau in der Mitte, C, das sehr viel weniger gefallen lassen als heute, wo sie es einfach nicht weiß. Und das trifft natürlich auch zu, wenn ein Mann C in der Mitte sitzt, auch der würde sich dann vermutlich mehr beschweren und es gäbe auch mehr Möglichkeiten, selbst für Betriebsräte da härter zu verhandeln. Aber selbst so Dinge wie Verbandsklagerecht, das wir ja immer noch nicht haben, müsste hin. Ich gehe auch sehr stark ein auf das Thema Vorbildrolle des Staates. Ich habe ja am Anfang diese eine Zahl genannt mit den öffentlich-rechtlichen Banken, die so desaströs sind. Wir können uns auch die Deutsche Bahn angucken, die zu 100% im Staatsbesitz ist und inzwischen wieder mal keine einzige Frau im Vorstand hat. Die einzige Frau wurde nämlich gerade wegen, wir müssen den Vorstand verkleinern, in eine andere Verantwortung übergeben. Ich weiß gar nicht, in welche. Und auch bei Politik rede ich sehr stark über das Thema Geld. Denn der Staat hat viel Geld und gibt sehr viel Geld aus. Fördergelder, Subventionen. Und wenn wir darüber reden, wie bestimmte Bilder geprägt werden, dann können wir uns ja auch mal fragen, wie kommen die zustande? Jetzt kann ich einer Senffirma nicht vorschreiben, ob sie rosa oder hellblau Senf sinnvoll findet und das in den Markt drückt mit ganz viel Werbeeuros. Das kann man wahrscheinlich relativ schlecht verhindern, ja, freie Marktwirtschaft und so. Was man aber verhindern kann und soll, ist, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nur jede 11. Fernsehminute von einer weiblichen Regisseurin gemacht worden ist. Dass nicht mal 10% der Filmfördergelder 2013 an weibliche Regisseure gingen. Natürlich fragen dann immer alle, ja, vielleicht gibt es nicht genug Regisseurinnen, da gibt es Gott sei Dank den Deutschen Verband der Regie, der also Männer und Frauen umfasst und da eine Untersuchung gemacht hat, die Ende des Jahres Zahlen auf den Tisch gelegt hat. Seit mehr als 10 Jahren gibt es mehr als 42% Frauen als Regisseure. Also es gibt sie, sie sind nur faktisch arbeitslos gemacht durch eine ungerechte Vergabe öffentlich-rechtlicher Gelder, unser aller Steuergelder. Und das finde ich ist überhaupt nicht zu tolerieren. Das kommt in der Debatte fast überhaupt nicht vor. Also dieses Thema Geld. Da gibt es, natürlich kommt da auch sofort der große Aufschrei, die sagen, das ist doch Kunst, da geht es doch nur um die Qualität, so wie bei Vorständen nur Kompetenz, die Frauen ja bekanntlich nicht haben. Und auch bei Kunst und Kultur sollen wir offensichtlich die Kreativität und die tollen Konzepte nicht haben. Aber sehr viel von diesen Geldern fließt in zum Beispiel diese endlose Vorabendserien, die jetzt nicht ein Ausbund großer kreativer Fernsehqualität sind, die so kotzlangweilig sind, aber trotzdem ein extrem wichtiges Brot- und Buttergeschäft für ganz viele Regisseure in Deutschland. Und da gibt es Serien mit hunderten von Folgen, wo nicht eine Folge eine Regisseurin gehabt hat. Und das geht einfach gar nicht. Und deswegen müssen auch da die Zahlen auf den Tisch. Also die sind ja oft gar nicht vorhanden. Der Deutsche Regieverband hat die für diesen Teil geliefert. Aber keiner kann uns sagen, wie viele öffentliche Museen kaufen Kunstwerke von Männern und von Frauen an und wie viel bezahlen sie dafür. Das ist eine Zahl, die hätte ich echt gerne mal. Wie viele werden ausgestellt? Ich habe mal bei Landesmuseum Münster, da habe ich mal durchgezählt, die haben einmal im Monat so ein Kunstwerk des Monats, was natürlich einen Haufen Publicity bringt und für so einen Künstler ganz toll ist, da kommen Frauen faktisch gar nicht vor. Also ein ganz marginaler Prozentsatz und die Männer sind dann halt immer Kunstwerk des Monats. Und das geht halt nicht, da finde ich, muss der Staat eben nicht nur Kindergärten bauen und Quoten für Aufsichtsräte machen, was alles wahnsinnig wichtige Dinge sind. Ich finde die alle wichtig. Aber man muss vor einem eigenen Türchen kehren und mal gucken, nicht nur wie viele Referatsleiterinnen und Staatssekretäre gibt es, es werden übrigens auch Referatsleiterinnen im Bundesministerium schlechter bezahlt als Referatsleiter. Ja, selbst das ist mit harten Zahlen nachweisbar. Sie werden immer durchschnittlich in schlechtere Gehaltsgruppen einsortiert, selbst bei identischen Jobbezeichnungen wie Abteilungsleiter Bundesministerium. Offenbar geht das so. Und selbst, das ist wirklich wie Industrie. Ja? Da je frauendominierter eine Industrie, umso niedriger der Durchschnittslohn. Gucke ich mir die Bundesministerien an, je mehr Männer in einem Bundesministerium, in Klammern Verteidigungsministerium, ganz weit oben, umso höher die durchschnittlichen Gehaltsgruppen, die da bezahlt werden. Und oh Wunder, die wenigsten Frauen sind bei diesen hochbezahlten Gehaltsgruppen dabei, wo man sofort gesagt wird, ist ja klar, gibt ja keine Generalinnen und so, inzwischen gibt es welche, aber im Bundesministerium kommen die nicht vor. Die Bundesministerien, die meisten Frauen haben, erstaunlicherweise das Frauenministerium, die werden im Durchschnitt in die niedrigsten Gehaltsgruppen einsortiert. Und das ist wirklich das Gleiche wie in der Industrie. Und wenn man sagt, der Industrie kann ich es nicht vorschreiben, der Staat kann sich es vorschreiben, er kann sich, und theoretisch hat er das ja sogar schon getan, vorschreiben, er tut es einfach nicht und hält sich nicht dran. Bis hin zum Gremiengesetz, dass das Papier nicht wert ist, auf dem es steht. Theoretisch sollen ja 50% Frauen in Gremien sitzen, die Dinge entscheiden. Und dann haben wir aber so Sachen wie diesen Bankenrettungskrisenfonds, da in dem 100 Milliarden Euro drin waren und keine einzige Frau hat über die Vergabe dieser Monstergelder entschieden. Also das spielt alles da eine Rolle. Ein größeres Kapitel ist auch das Thema Wirtschaft. Ich habe selbst 15 Jahre in der Industrie gearbeitet, bei unterschiedlichen Großunternehmen, auch viele Führungspositionen und habe die ganze Bandbreite der gläsernen Decke kennenlernen dürfen, unter anderem, weil ich so frei war, in der Zeit ein Kind zu bekommen. Dann lernt man ja erst die volle Breitseite kennen und sämtliche Bausteinchen, die diese gläserne Decke hat. Außerdem war es die IT-Industrie, in der ich die 15 Jahre verbracht habe, was dann nochmal eine spezielle Komponente aufmacht, nämlich sich in einer männerdominierten Industrie zu befinden. Das ist nicht lustig, weil das führt dann so zu Effekten, als ich zum Beispiel bei McKinsey war, Business Technology Office IT-Strategieprojekte geleitet habe, da hatte ich schon 10 Jahre Berufserfahrung in diesem Themenfeld und wurde einem Kunden angekündigt, als die, die praktisch nächste Woche die Leitung dieses einen Projektes da übernimmt. Und der Kunde, der mich noch nie gesehen hatte, nur mein Lebenslauf, und der war wirklich 1A, makellos, konnte man nichts gegen sagen, mehr Erfahrung als mein Vorgänger, den ich da abgelöst habe, der ist völlig verzweifelt zu meinem McKinsey-Chef gegangen und hat gesagt, das können Sie doch nicht machen. Das ist ein wichtiges Projekt, da geht es um Milliarden. Und außerdem sind doch da nur Männer und schafft die das überhaupt? Kann die das? Und das hat mir mein Chef natürlich nicht erzählt, um mich nicht zu verunsichern. Er hat es mir erzählt, 4 Wochen später. In diesen 4 Wochen bin ich jede Woche mindestens einmal, wenn nicht zweimal, zu eben jenem Kunden gerufen worden, der mich eh die ganze Zeit so komisch anguckt. Ist ja nicht so, als würde man das nicht spüren. Und dann hat er da oben nach 20 Uhr mit mir immer so kleine Abfragen gemacht. Hat mich Dinge abgefragt, war, definieren Sie mal Service-Oriented Architecture, was halten Sie davon und wie setzt man das um? Dinge, die mit unserem Projekt nichts zu tun hatten, die also wirklich projektfremd waren. Der wollte einfach nur mal so seinen persönlichen Check machen. Hat die Ahnung oder nicht? Und dass ich bei McKinsey war, ja, die ja eigentlich auch nicht jeden nehmen, dass ich 10 Jahre erfolgreiche Berufserfahrung genau in dem Feld, das alles zählte nichts. In dem Moment, wo das falsche Chromosom an der falschen Stelle steht, hast du sozusagen verloren. Und es ist nicht so, als hätte ich die ganzen 4 Wochen nicht gespürt, dass er die ganze Zeit denkt und es vor sich herträgt, die hat es nicht drauf. Und ich bin ein wirklich selbstbewusster Mensch. Es hat an mir gekratzt. Es hat mich fix und fertig gemacht. Und dann hörte das irgendwann auf und ungefähr zur gleichen Zeit kam mein Chef zu mir, erzählte mir das Gespräch von vor 4 Wochen in Verbindung mit einem großartigen Kompliment des Kunden, der nämlich jetzt nach 4 Wochen zu ihm gekommen sei und sagte, die kann das doch. Also Überraschung, da konnte man ja nicht mit rechnen, irgendwie kriegt die das hin, ja, erstaunlich. Und diese Erfahrung darf man als Frau relativ häufig machen. Ich war ja auch sehr viele Frauennetzwerken unterwegs. Ich war viele Jahre im Deutschlandvorstand eines europäischen Führungskräftenetzwerkes für Frauen, wo wir regelmäßig dieses Thema miteinander hatten. Wo wir auch andere sehr witzige Themen in Anführungsstrichen hatten. Also ein gar nicht so seltenes Thema war zum Beispiel, oh mein Gott, eine Gehaltserhöhung, was soll ich denn machen? Mein Mann wird deprimiert. Da verdiene ich nämlich mehr als der und wie macht ihr denn das? Und dann fangen die Frauen an zu erzählen, wie die das machen, wenn sie mehr verdienen als der Mann. Sie werden das nicht glauben, aber sie sind sehr kreativ, um den Mann nicht spüren zu lassen, dass er weniger verdient. Also die eine Frau hat zum Beispiel erzählt, dass sie ihrem Mann immer heimlich Geldnoten ins Portemonnaie steckt. Und sie sagt natürlich, merkt er das und ich weiß es, er weiß es, aber niemand spricht darüber. Und er bezahlt dann immer im Restaurant mit dem Geld, was sie ihm vorher reingesteckt hat. Und dann geht es so an und sagt, Eine hat erzählt, sie hat eine ganz einfache, simple Strategie. Alle großen Blöcke lässt sie einfach von ihrem Konto abbuchen und sie haben getrennte Konten. Sie bezahlt, also die Miete wird da abgebucht, Kreditkarte wird abgebucht und sie bezahlt das meiste dann so. Und beim Urlaub, der Flug, den bezahlt sie halt, weil sie die bucht, sie bezahlt das Hotel, die großen Rechnungen. Und sie sagt aber, während sie dann unterwegs sind und da am Strand sitzen und im Restaurant und so, die ganzen kleinen Dinger, die bezahlt dann immer ihr Mann und fühlt sich großartig, weil er das Gefühl hat, er bezahlt immer. Weil das andere geht ja unsichtbar von ihrem Konto ab. Ne? Also ist auch eine Strategie. Eine andere Strategie, die mir Frauen erzählt haben, dass sie also, wenn der Arbeitgeber kam und sagte, irgendwie tolle Arbeit, Beförderung, Gehaltserhöhung, dass sie dann sagt, nee, nicht als Cash aufs Konto, gibt Ärger zu Hause, der Mann ist schon deprimiert, das kann der nicht ertragen und meine Ehe ist mir wichtiger als jetzt mehr Geld, aber können sie nicht direkt die Kinderbetreuung bezahlen oder irgendeine Rentenversicherung oder einfach ein größeres Auto oder eine Tankkarte? Alles, was nicht als Euro auf dem Konto erschien, um den Mann zu deprimieren, haben die lieber genommen, selbst wenn es weniger wert war. Und solange wir sowas von Frauen in Führungspositionen, und ich rede nicht von vor 30 Jahren, sondern von Gegenwart, noch hören müssen, sind wir wirklich, wie der Untertitel sagt, von Geschlechtergerechtigkeit noch wirklich weit entfernt. Ja, das mal so als kleiner Nebenausflug aus der eigenen Geschichte. Zum konstruktiven Teil, also was jetzt Wirtschaft und Politik und so alles tun können, auch die Medien haben Hausaufgaben gekriegt, daraus werde ich jetzt nichts vorlesen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Wer es lesen will, 9 Euro, da liegt es. Kleine Werbung in eigener Sache sei ja erlaubt. Ich würde jetzt gerne noch zwei kleine Texte vorlesen, nämlich einen, der sich an die Männer richtet, die können ja auch was tun, und einen, der sich an die Frauen richtet, weil natürlich können auch wir was tun. Da gibt es jeweils natürlich mehr Hausaufgaben, aber ich lese jeweils nur eine vor. Also für die Männer. Abschied von alten Rollenbildern. Sharing is caring. Geschlechtergerechtigkeit heißt auch gerechte Arbeitsteilung. Im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Und das heißt nicht, der Partnerin im Haushalt zu helfen, denn die Frau ist gar nicht zuständig. Ihr zu helfen klingt großzügig, wie eine freiwillige Sonderleistung. Aber es geht um Familienarbeit. Arbeit, die in der Familie und für die Familie anfällt, für die alle Familienangehörigen zuständig sind. Viele Frauen arbeiten nur deshalb Teilzeit oder in schlecht abgesicherten Minijobs, weil an ihnen zu viel Familienarbeit hängen bleibt. Wo Arbeit geteilt wird, ist sie leichter vereinbar mit anderen Aufgaben. Auf das Leben gerechnet lohnt sich das auch materiell. Nicht nur für die Frau, sondern für die ganze Familie. Selbst wenn kurzfristig Vorteile wegfallen. Mehr Geld für die Familie ermöglicht langfristig mehr Wahlmöglichkeiten. Zum Beispiel, wohin es im Urlaub geht oder ob man ein Haus kauft. Mehr Freiheit, zum Beispiel, ob man bei einem Arbeitgeber kündigen kann. Mehr Vorsorge für das Alter. WissenschaftlerInnen der Cambridge University haben 2012 in einer Studie mit 30.000 Menschen in 34 Ländern sogar nachgewiesen, dass mehr Beteiligung und Hausarbeit Männer glücklicher macht und Konflikte in Partnerschaften reduziert. ForscherInnen von der British Columbia University wiederum fanden einen sehr starken Zusammenhang zwischen einer hohen Väterbeteiligung in Hausarbeit und den beruflichen Ambitionen ihrer Töchter. Noch ein Grund mehr für gerechte Arbeitsteilung. Manchmal ist es für Männer gar nicht so einfach, mehr Familienarbeit zu übernehmen, denn viele Arbeitgeber sind nicht begeistert davon, dass Mitarbeiter frei nehmen, wenn ein Kind krank ist oder pünktlich gehen, um noch einzukaufen oder zur Kita zu marschieren. Aber wer es ernst meint mit der Gleichberechtigung, muss bei sich selbst und bei einer gerechten Verteilung von Familienarbeit anfangen. Am Ende werden auch Arbeitgeber umlernen müssen. Und bis dahin gilt, auch berufliche Nachteile sind geteilt nur halb so groß. So, last but not least, der Text für die Frauen, also einer der mehreren Texte für die Frauen. Der ist übertitelt mit »Sich wehren macht stark«. Etwa 80% aller Konsumentscheidungen werden von Frauen getroffen und das nicht nur bei Waschpulver und Kochzutaten. Frauen kaufen jedes dritte Auto in Europa, sie kaufen Computer, Bohrmaschinen und Flugtickets und immer noch schreiben viele von ihnen ihren Partnern den Einkaufszettel. Als Unternehmerinnen und Firmeneinkäuferinnen kaufen sie Bürostühle und Teppichboden, Schränke und Maschinen. Frauen haben eine enorme Marktmacht und wir sollten das nie vergessen. Sie bietet uns die Möglichkeit, uns gegen Dinge zu wehren, die uns in der Wirtschaftswelt nicht gefallen. Wir müssen nichts von Unternehmen kaufen, deren Werbung sexistisch ist, die ihre MitarbeiterInnen schlecht behandelt oder deren Produkte Geschlechterstereotype vermarkten. Wir sollten das auch nicht tun. Denn nur wenn diese Aspekte wahrnehmbar die Kaufentscheidungen von Menschen, also von uns, beeinflussen, werden sie zu einem Kriterium, um das sich Unternehmen kümmern werden. Große Berge von rosa Glitzer landen auf dem Grabbeltisch, weil sie keiner mehr kaufen will. VerkäuferInnen und Hersteller werden bombardiert mit Nachfragen und E-Mails nach weniger stereotypisierten Produkten. Sie werden sich anpassen, ganz sicher. Es müssen nur genug E-Mails sein, genug rosa Ladenhüter, genug schlechte Bewertungen und sachliche Kritiken in Online-Shops. Dann wird das schon. Dafür sorgt der Kapitalismus dann von ganz allein. Es ist wahr, dass es manchmal wenig Alternativen gibt, aber es ist sehr selten, dass es keine Alternativen gibt. Wir sollten einfach viel mehr darauf achten, wen oder was wir mit unseren täglichen Einkäufen unterstützen. Heute ist es so einfach, in Erfahrung zu bringen, welche Unternehmen sich nicht so verhalten, wie wir das gerne hätten. Viel, viel öfter sollten wir die Kommunikation mit Anbietern suchen und uns dagegen wehren. Mit dem Internet ist das zum Glück ganz einfach. Viele Marken oder Hersteller findet man auf Facebook oder Twitter. Wenn nicht, gibt es bestimmt auf der Homepage ein Kontaktformular. Das kostet nur Minuten. Aber wenn viele von uns sich diese Minuten nehmen, um gegen Sexismus und Stereotypisierung zu protestieren, dann ist das ein relevanter Beitrag zu einem echten Kulturwandel. Solange Unternehmen den Eindruck haben, dass sich außer ein paar durchgeknallten Feministinnen niemand aufregt, solange die Mehrheit der Kommentare "Entspannt euch, seid nicht so humorlos" lautet, solange wird sich nichts bewegen. Initiativen wie pinkstinks.de oder Let Toys Be Toys, die geschlechtsneutrales Spielzeug für Kinder fordern, adressieren Unternehmen direkt und verbreiten schlechte, aber auch gute Beispiele in sozialen Medien. So haben sie erreicht, dass Tesco das Label "Für Jungen" von Chemiebaukästen entfernte und das Label "Für Mädchen" von einem Spielzeugherd. Jeder kann eine solche Bewegung unterstützen. Unternehmen sind sehr bedacht darauf, ihr Image gerade in sozialen Medien nicht zu beschädigen. Sexismusvorwürfe sind schädlich. Erst durch Proteste verschwand die Barbie-Puppe, die kein Mathe mochte. Die sagte das so als Satz, dass sie Mathe so schwierig findet. Und das "In Mathe bin ich Deko-T-Shirt" von Otto vom Markt. Über dieses T-Shirt schreibe ich früher im Buch. Es gab es für ab Größe 98, also so für zweijährige Kinder bis zehnjährige Kinder, meine ich Mädchen. Das gab es nur für Mädchen. Und damals haben tatsächlich manche debattiert, man soll doch nichts dagegen haben, wenn Kinder selbst ironisch mit ihren Mathefähigkeiten umgehen. Aber für Zweijährige finde ich das wirklich, also ehrlich gesagt, selbst Zehnjährigen würde ich das absprechen. Aber Proteste haben tatsächlich dazu geführt, dass dieses "In Mathe bin ich Deko-T-Shirt" von Otto verschwand. Wer im Unternehmen auf Benachteiligung trifft, sollte sich das nicht gefallen lassen. Frau kann und sollte sich wehren, sich untereinander vernetzen, zum Betriebsrat gehen, mit Medien unter Interessensverbänden reden, das geht auch anonym, Rat holen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Manchmal ist ein Wechsel des Geschäftsbereichs oder des Unternehmens eine Alternative. Wir sollten uns durch billige Angriffe nicht einschüchtern lassen. Wir sind nicht schwach. Niemand sollte glauben, dass wir einfach so die Flinte ins Korn werfen und das Feld räumen. Wir können eine Menge aushalten, wir müssen aber nicht. Eine Auseinandersetzung mit Vorgesetzten und Kollegen ist nicht angenehm, aber Rückgrat beweisen ist auch etwas wert. Selbst wenn man in einer Auseinandersetzung verliert, bleibt das gute Gefühl, sich gewehrt zu haben. Sich wehren gibt mit jedem Mal mehr Kraft, so wie Kinderkrankheiten die Abwehr stärken. Wenn wir der Außenwelt so signalisieren, dass wir keine Spielbälle sind, mit denen man alles machen kann, werden wir ernster genommen und spielt man seltener mit uns. Wir denken viel zu oft, dass wir keine Macht haben, Dinge zu verändern, und sehen nicht, wie mächtig wir vor allem gemeinsam sind. Wer sich vor der zu erwartenden Reibung fürchtet, sollte sich fragen, ob unsere Töchter und Enkelinnen noch die gleichen Debatten führen sollen, wie wir seit Jahrzehnten bis heute. Und ob es nicht endlich an der Zeit ist, unsere Gesellschaft zu verändern. Wie die 68er Frauenbewegung viele Türen für Frauen von heute aufgestoßen hat, müssen auch wir viele verschlossene Türen für nachfolgende Generationen öffnen. Da wir bestimmt nicht noch 100 Jahre warten wollen, müssen wir jetzt damit anfangen und uns überall und gemeinsam mit Männern für eine geschlechtergerechte Welt einsetzen. auch, aber nicht nur, weil wir selbst und unsere Söhne und Töchter in einer solchen Welt unsere Freiheit und Persönlichkeit besser entfalten können.